Wüstewelle 96.6, ihr hört das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Wir sind in der zweiten Stunde, das bedeutet, Gäste sind hier und ich begrüße vom Theater die Tonne, Michelle Obdenplatz, Aline Schick und Antonia Laps. Hallo, schön, dass ihr da seid und das ist das Mono-Spektakel-Festival, das hier ansteht, gerade mittendrin ist. Hallo zusammen.
Hi.
Und natürlich ist die Antonia heute Abend im der Tonne, aber sie kommt vom Theater Maß und Fieber Ost.
Hallo.
Und das vertiefen wir gleich nochmal, wenn wir jetzt zuerst drauf schauen, was das Mono-Spektakel-Festival eigentlich ist. Ein Festival für Solotheater, so viel steht schon mal fest. Zum 11. Mal läuft es in Reutlingen an der Tonne. Wie hat alles angefangen? Was ist der ganze, der Plan, das Konzept, die Philosophie?
Ja, wie gesagt, zum 11. Mal findet es dieses Jahr statt. Letztes Jahr leider pandemiebedingt mussten wir aussetzen. Und ja, wir freuen uns, dass es endlich wieder stattfinden kann. Das hat sich jetzt bewährt die letzten 11 Jahre, beziehungsweise jetzt 12 mit dem Pandemiejahr, dass wir aus dem ganzen deutschsprachigen Raum verschiedene Theater einladen zu uns nach Reutlingen in die Tonne. Jetzt ja auch in unseren schönen Theaterneubau seit 2017. Und eben Monologe zeigen. Also eine Person steht auf der Bühne und um die dreht sich alles.
Das ist eine Herausforderung für Spielende und Publikum oder wie seht ihr das?
Was heißt Herausforderung? Also es gibt hier natürlich so, man sagt so ein bisschen, Solostücke sind auch ein bisschen das Stiefkind des Theaters, ne? Also man hat irgendwie noch Platz im Spielplan und macht dann halt noch ein Solostück, es hat ja eigentlich auch ein riesiges Potenzial. Also wie du gerade richtig sagst, es ist natürlich eine hohe Kunst eigentlich wirklich eine Stunde oder zwei Stunden lang wirklich auf der Bühne zu stehen und als alleinige Person zu performen und die Aufmerksamkeit des Publikums zu halten. Und auch ein ganz intimes Format eigentlich, also was auch tatsächlich bedeutet, dass man wahrscheinlich auch einfach anders spielt, dass wenn man im großen Ensemble dran ist und weiß irgendwie, ja gut, ich habe jetzt meinen 5-Minuten-Auftritt und dann bin ich wieder weg. Also anders, würde ich sagen. Ja.
Der besondere Reiz am Solotheater?
Ich denke, der besondere Reiz ist vor allem der, dass man die verschiedenen Arten von Theater nochmal komprimierter sieht. Also bleibt eine Person wirklich nur in einer Rolle? Gibt es nur einen Hauptprotagonisten? Springt die Person zwischen verschiedenen Rollen? Wie schaffe ich es, viele Figuren auf die Bühne zu bringen als eine Person? Und wie mache ich da eine Tugend draus? Also man sieht wirklich die Schauspielkunst nochmal, würde ich sagen, anders, als wenn man ein Riesenensemble auf der Bühne stehen hat.
Wie funktioniert das Monospektakel? Ihr ladet ein im ganzen deutschsprachigen Raum, aber nach welchen Kriterien auch oder einfach alles, was so gibt?
Also es ist so, dass wir einen Open Call haben. Oft haben wir auch schon davor, das heißt jetzt einfach auch schon Namen in der Szene inzwischen, dass wir schon davor Bewerbungen haben, aber wir wählen auch selber Stücke aus. Manchmal haben wir ein Konzept, dass wir sagen, okay, jetzt soll es in die Richtung, dass es eher zum Beispiel politischer wird, so war es bei der letzten Ausgabe des Monospektakels. Dann wählen wir auch unter einem bestimmten Gesichtspunkt aus, aber dieses Mal war es jetzt doch relativ offen gestaltet. Jetzt hat sich aber eigentlich im Nachhinein so ein bisschen herausgestellt durch die Auswahl der Stücke, dass es eigentlich darum geht, so was, also so um Menschlichkeit, verschiedene Facetten von Menschlichkeit und was macht den Menschen aus.
Und der Open Call ist dann raus, gibt eine Frist und dann kommen, wie kommen die Bewerbungen eigentlich rein? Die Leute können ja nicht vorbeikommen unbedingt, oder?
Die Bewerbungen kommen digital, per E-Mail meistens und dann wird meistens ein Mitschnitt mitgeschickt. Also wir laden eigentlich dann auch nur Leute ein, von denen wir das Stück entweder live selber gesehen haben, was dann natürlich auch manchmal der Fall ist, wenn es jetzt zum Beispiel das Forum Theater in Stuttgart ist, die dieses Jahr auch mit dabei sind, dann kann man da auch mal vorbeifahren. Wenn es jetzt so ist wie beim Eröffnungsstück aus St. Vith in Belgien, ist es natürlich etwas schwerer, da vorbeizugehen, aber da schaut man sich dann einen Mitschnitt an und wählt dann aus.
Und wie wählt ihr aus? Gibt es eine Jury oder wer ist daran beteiligt?
Nun, es gibt einmal ja den Auswahlprozess, welche Stücke werden eingeladen. Da gibt es eben das Team an der Tonne, was das entschieden hat. Das waren diesmal, Aline, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, du, die Dramaturgin Sandra Omlor und Enrico Urbanik, also der Intendant. Das war das Team dieses Mal. Und es gibt dann tatsächlich noch eine Publikumsjury, die besteht aus 5 Personen. Und die wird jeden Abend jedes dieser 7 Stücke, was jetzt ansteht, die jetzt anstehen, anschauen, am Ende beraten und dann das Gewinnerstück küren, das dann die Tonella-Trophäe bekommt.
Und was ist das?
Das ist eine kleine Figur, ungefähr 20 Zentimeter hoch, die aus, wenn ich das richtig weiß, aus einer früheren Festivalwoche mal entstanden ist. Aber ich bin jetzt auch erst seit kurzem da. Ich glaube, sie hat eine interessante Geschichte, oder?
Ja, es ist von einer bulgarischen Künstlerin gemacht, jedes Mal extra für uns. Da freuen wir uns dann schon, wenn der Karton mit den Tonellas ankommt. Unser Intendant hat ja auch familiäre Bande nach Bulgarien. Und es ist ein Einzelstück. Und man kann sich freuen, wenn man die sich dann ins Regal stellen kann oder auf den Schreibtisch oder mit ihr frühstücken.
Die Tonella-Trophäe kann man von der Jury hier verliehen bekommen. Wie wird man Teil der Jury? Kann man sich da auch bewerben?
Genau, also da kommen auch Bewerbungen rein. Wir schreiben es aus ein paar Wochen vorher. Und auch da kann man sich ganz einfach per E-Mail bewerben. Und wir freuen uns natürlich, gerade wenn es Menschen sind, die, sagen wir mal, jetzt nicht direkt aus dem Theaterumfeld kommen, sondern im Idealfall ein Publikum abgebildet wird aus ganz verschiedenen Leuten, also ältere, jüngere, verschiedene Geschlechter. Da versuchen wir auch ein bisschen drauf zu achten bei der Auswahl. Genau, dass man dann eine ausgewogene Jury hinterher hat. Genau.
Wer ist hier jetzt dabei? Wisst ihr, wer da drin ist?
Ja, also wir haben eine Studentin, eine musste leider kurzfristig absagen, weil das blöde Corona dazwischen gefunkt hat. Dann haben wir eine Person aus dem Jugendforum, eine Spielerin, die jetzt bei der letzten Produktion See the Real Me dabei war. Die ist jetzt netterweise eingesprungen, da freuen wir uns sehr. Und dann ist noch ein Künstler dabei, der schon mal an der Tonne gearbeitet hat, bei dem Format Kunst aus der Tonne. Und dann noch zwei Damen noch zusätzlich. Also es ist so ein bisschen alles abgebildet. Wir machen den Aufruf für die Zuschauerjury, geht auch immer einmal über die Zeitung. Dann gibt es noch den Newsletter und dann eben noch verschiedene andere Kanäle.
Bedingung ist, man muss Zeit haben an allen 7 Terminen und darf dann aber auch kostenlos zuschauen. Genau.
Wir geben da auch keine Kriterien vor, wie sie die Stücke zu bewerten haben. Also wir geben jetzt keine Tabelle raus, wo schon alles vorgefertigt ist. Das ist uns immer sehr wichtig, dass die Leute da selber in einem Findungsprozess sind. Und da kommen dann eben auch ganz unterschiedliche gruppendynamische Ergebnisse raus. Wie kommen wir zu einem Ergebnis? Was hat mich jetzt besonders interessiert an dem Stück? Was ist mir wichtig? Und das ist auch immer ganz spannend. Das ist dann nochmal so ein kleiner Prozess im Festival, der auch nicht zu verachten ist.
Wie ist es mit dem Druck, der durch sowas entsteht, auch Titel zu vergeben? Wird es dann, werden die anderen Leistungen dadurch geschmälert?
Also wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht, dass es nicht so ist, dass die Leute eigentlich alle ganz entspannt bei der Sache sind. Zwar konzentriert, aber ja.
Antonia, wie hast du das erste Mal vom Monospektakel-Festival mitbekommen?
Das war über unseren Regieassistenten und Techniker, der jetzt auch mitgefahren ist. Der ist gebürtig aus Reutlingen, der ist hier in die Grundschule gegangen und der wusste von dem Theater und auch von dem Monospektakel und der hat dann tatsächlich vorgeschlagen, wir sollten uns doch bewerben. Und dann ging das so los. Und er hat davon geschwärmt, weil das natürlich auch in seiner Kindheit irgendwie eine Rolle gespielt hat, das Theater. Ich glaube, da hatte er seinen ersten Auftritt mit 5. Und insofern lag das dann auf der Hand, dass wir hierher kommen müssen.
Ein halbes Heimspiel.
Genau, für ihn auf jeden Fall.
Wie hast du den Bewerbungsprozess erlebt?
Aus der Ferne. Da bin ich froh, dass wir in der Gruppe Leute haben, die sich dann darum kümmern. Und ich weiß, dass wir den Mitschnitt haben. Und unsere Produktionsleiterin hat das dann sicherlich losgeschickt und fertig gemacht. Ich habe das leider nur so aus. Ich habe dann die frohe Botschaft vernommen, dass wir eingeladen worden sind.
Und spielst halt, stehst auf der Bühne.
Genau, ja. Genau. Und dann und vor allem auch, dass es so toll war, dass wir, dass es ja letztes Jahr ausgefallen ist und dass es dann aber nicht einfach im nächsten Jahr was Neues genommen wurde, sondern dann, dass man dann ein Jahr später dann doch nochmal darf.
Nachgerückt oder genau. Dann nochmal. Ja, beibehalten.
Erfüllt,
genau. Wie siehst du das, wenn das jetzt gerade hier im Raum stand, so, Solotheater ist so ein bisschen das Stiefkind der Theaterproduktion. Wirst du damit mit diesem Vorurteil auch manchmal konfrontiert?
Ja, also das, was Michelle gesagt hat über manchmal gibt es vielleicht, ja, fühlt man sich als Schauspieler so, ich habe jetzt dieses Jahr noch keine tolle Rolle gehabt oder so, dann wird gesagt, ja, aber du kannst ja noch einen Monolog machen. Das glaube ich, das empfindet man schon so als beides, dass es, man hat einerseits die große Chance, sich zu zeigen und andererseits würde man es vielleicht auch gerne innerhalb einer Hauptrolle in einem Ensemble machen. Aber ich glaube, dass solche Monologe, wie ich sie schon gesehen habe, da würde ich überhaupt nicht denken, dass es in irgendeiner Form ein Stiefkind am Ende ist, sondern ja, wirklich eine tolle Möglichkeit, viele Facetten von einer Person lange zu beobachten. Und ich glaube, auch jeder Monolog stellt ja ganz andere Aufgaben. Insofern, da ist viel zu holen.
Und von der schauspielerischen Leistung, also wenn man wirklich komplett alleine auf der Bühne ist, ist es ja, stelle ich mir es sehr viel schwieriger vor, wie mit Interaktionen mit anderen.
Sehr. Also ich finde auch, dass es überhaupt sehr viel körperlich, sehr viel anstrengender gleich ist und auch noch, naja, natürlich wirklich die Textbewältigung ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und auch so den großen Bogen zu schlagen, da muss man einfach vieles beachten und irgendwie so die Spannung die ganze Zeit halten. Das kommt natürlich auch drauf an, wie wirklich der Monolog gebaut ist, was man da hat. Vielleicht gibt es auch viele verschiedene spielerische Situationen, die einem dann auch das aufbrechen. Aber jetzt gerade auch in meinem Ding kommt mir das am Anfang, wenn ich anfange, wirklich vor wie so ein Marathon und ich hoffe irgendwie, also das klingt jetzt so, als hätte ich es nicht im Griff, aber so, ich hoffe wirklich, ich komme am Ende gut raus. So. Ja, es ist schon eine große Aufgabe.
Was gibt es da für Hilfsmittel? Wie kann man da rangehen an so einen Marathon, dass man sich seine Kräfte auch einteilt?
Ja, wahrscheinlich sollte man eben eigentlich nicht denken, wie lange es dauert, sondern eher so denken von Passage zu Passage. Und irgendwie, ich glaube, das geht einem, oder mir geht es häufig so, wenn ich an Schauspiel denke, dass ich mich mit so einem Bobfahrer vergleiche. Und aber natürlich, ein Bobfahrer muss eigentlich jede Kurve perfekt schaffen. Und hier geht es eher so darum, dass ich wie in dem Bob sitze und spüre, wie empfinde ich die Kurven und wo treibt es mich lang und mich auf diese Fahrt irgendwie einzulassen. Aber oben ordentlich Anlauf zu nehmen, um zu sagen, so, ich habe jetzt richtig Spaß gleich.
Und nicht aus der Bahn kommen.
Genau. Ja, so. Und das ist, also jetzt in meinem Fall ist es auch schon zweimal passiert, dass ich einen Hänger hatte und wir haben keine Soufflage. Und dann habe ich mein Skript mit auf der Bühne und habe dann einfach nachgeguckt, was jetzt in meinem Fall der Lecture-Performance total gut funktioniert, dass ich einfach auch offensichtlich nachgucken kann und dann ist auch nichts passiert. So.
Also da gibt es auch Methoden, das dann zu überspielen.
Genau. Souveränst.
Gehört dazu, wird eingebaut.
Ja, genau.
Dauerhaft. Ja, heute Abend, Montag, 31. Januar, stehst du auf der Bühne beim Solotheater-Festival Monospektakel mit Die Mondmaschine, eine Lecture-Performance zu Menschen, Maschinen und Bakterien. Mhm. Erklär mal den Titel.
Die Mondmaschine ist 2019 entstanden und da war die Landung auf dem Mond der Amerikaner mit der Apollo 11 gerade 50 Jahre alt geworden. Und da haben wir dieses Stück entwickelt und die Mondmaschine ist ein Sinnbild für alle Schiffe, die irgendwie da draußen ins All fahren, auf dem faszinierenden Weg ins All. Und gleichzeitig aber auch so der Gedanke, dass wir als Menschen vielleicht auch nur ein Schiff sind für Bakterien, die eigentlich als Ursprung des Lebens mit uns noch ganz andere Sachen vorhaben, dass sie vielleicht gar nicht die Menschen die Krone der Schöpfung sind, sondern doch eigentlich die Bakterien, ohne die unser Leben gar nicht möglich wäre.
Oder die Viren.
Oder die Viren, die natürlich, ja, also das ist jetzt alles noch viel aktueller geworden.
Aber diese Idee, das ist quasi der Nukleus oder so, der Ausgang also, der Reise oder so.
Genau, ja. Es ging wirklich von der Mondlandung aus und alle Kuriositäten, die damit einhergehen, nämlich dass in den 60ern tatsächlich gab es bei der NASA ein Cyborg-Programm, wo zwei Wissenschaftler vorgeschlagen haben, die Astronauten, die wir da ins All schicken, es wäre doch besser, statt Raumanzüge, dass wir die eigentlich körperlich manipulieren. Und die hatten dann wirklich schon angefangen, die wollten Organe entnehmen, die wollten Blut anreichern. Und also tatsächlich hatten die Großes vor, was dann wieder eingestampft wurde. Aber immerhin der Begriff Cyborg ist aus der Periode da geblieben. Und über dieses Cyborg oder diese Cyborgs und Replikanten, die dann in der Science Fiction aufkommen, geht es dann natürlich weiter. Was macht Science Fiction? Science Fiction beantwortet irgendwie Ängste, die wir haben über unser Leben und unsere Insignifikanz auf der Welt. Und da gehen wir dann weiter. Ich fasse ein paar Filme zusammen und mache da ein paar Analysen. Es wird ganz viel erzählt an dem Abend.
Lecture Performance, orientiert sich das auch an so einem wissenschaftlichen Vortrag?
Ja,
so?
Konkret, genau. Das ist jetzt eben so als Theaterform, auch immer mal wird das wieder gemacht. Und das Aufregende daran ist, dass alles Wissen, was ich da vortrage, dass das erstmal de facto nur auswendig gelernt ist, aber man eben sich das aneignet, eine Wissenschaftlerin zu spielen und das möglichst überzeugend, sodass man ja noch Publikumsgespräche bestreiten könnte, die da noch tiefer führen. Und das ist dann immer so ein bisschen, als Schauspieler hat man dann natürlich Angst, entdeckt zu werden, entlarvt zu werden, dass man das eigentlich alles gar nicht so durchsteigt. Das ist die Möglichkeit für die Zuschauer auf eine theatrale Weise auch was zu erfahren und aber eben auch wirklich auf einer wissenschaftlichen Ebene und nicht vor allem emotional, wie es vielleicht bei anderen Monologen ist und das vielleicht ja ein bisschen performativer, spielerischer aufzufassen.
Wie tief bist du da eingestiegen in die
In
Welt?
Dem Moment, in der Probenphase sehr, sehr tief. Ich war ja auch 2 Tage völlig überzeugt, dass die Mondlandung wirklich ein Fake ist. Ich habe mir alle Videos dazu angeguckt und bin da richtig tief eingestiegen und habe irgendwann gedacht, ja klar, das sieht, guck mal, ich bin jetzt auch überzeugt, das war so nicht, konnte das nicht stattfinden. Und dann bin ich natürlich wieder aus diesem Loch raus und fand das alles sehr, sehr spannend, die Zusammenhänge und auch die Forschungen von Lynn Margulies, ist eine Wissenschaftlerin, die in den 60er, 70ern geforscht hat und auch damals noch belächelt wurde, als noch sehr Darwins Theorie von Survival of the Fittest als gängig angesehen wurde. Und sie hat aber eher von Kooperation der Bakterien gesprochen, die eben dann möglich machen, dass das Leben, also dass die Evolution stattfindet. Und und auf dieser Forschung, also ich habe da jetzt nicht viel gelesen, aber das war natürlich immer Thema und unsere Autorin Brigitte Helbling, die war da ganz tief drin.
Dann auch in die Verschwörungstheorie bei YouTube und
ja,
so.
Ja, nein, das hat sie nicht gemacht. Das war dann nur ich, die halt so ein spezielles Interesse entwickelt hat. Und ich habe vor allem die Mondlandung, das war irgendwie als Kind schon so ein Faszinosum. Und da habe ich dann, das ist ja dann, passiert ja auf YouTube dann eben schnell, dass man da auf die falschen Videos klickt.
Was ist da dann so der Tenor? Die Begründung, die Flagge weht nicht oder sie weht?
Sie weht und es gibt ja keine Atmosphäre eigentlich auf dem Mond, wo sie was wehen könnte. Dann haben ja die Amis gesagt, ja, aber wir haben ja da auch Stäbe reingemacht, damit sie überhaupt aufgefächert dasteht. Und dann gibt es aber auch wirklich tolle Videos, wo sie das dann nachstellen mit so Drähten am Rücken, wie so ein Fluggeschirr, sodass es dann aussieht, wenn sie dann so in der Schwerelosigkeit hüpfen, sind sie ja schon ein bisschen länger in der Luft. Und das wäre halt immer jemand wie so ein Techniker, der dich in dem Moment hochzieht. Und,
Im Studio.
Und dann wiederum gibt es eben Leute, die sich die Pressekonferenz von den Astronauten, die dann zurückkamen, ganz genau angeguckt haben. Und da ist es dann, das war wirklich am faszinierendsten, weil die haben wirklich ein bisschen bedröppelt reingeschaut und haben so ganz, also überhaupt nicht die Euphorie, die man vielleicht erwarten würde, haben sie so ernst und auch so ein bisschen fast verstört die Fragen beantwortet. Und da liegt es natürlich nahe, dass sie irgendwie gebrieft wurden, was sie denn jetzt sagen müssen und ganz verwirrt sind, weil sie eigentlich diese große Lüge mit sich rumschleppen. So. Aber wahrscheinlich waren sie auch einfach nur gute Soldaten, die das alles ausgeführt haben, ihre Aufträge, und waren vielleicht nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen, wie jemand vom Mond zurückkommt.
Noch nicht so allglatt gebrieft wie heute. Genau. Alle vom Fußballer bis zum Astronauten. Die Faszination für den Weltraum, wo kommt die bei dir her?
Das war in der Schule, da haben die uns das tatsächlich, haben die uns Apollo 11 gezeigt, und ich dachte mir, das muss das Dollste sein, was es gab. Und ich habe es nie so richtig durchstiegen, oder ich kann da auch wirklich gar nicht gut andocken an die unendlichen Weiten oder ne, die Kilometerangaben, Lichtgeschwindigkeit und so. Aber ich glaube, das ist dann auch, dass ich in dem Abend auch nochmal sage, also wirklich, wenn wir dazu fähig sind, da hochzufahren und wieder heil auf die Erde zurückzukommen, wozu sind wir dann eigentlich noch fähig? Und diese Möglichkeit, die auch in diesem Entdecken von diesem Unbekannten liegt, da ist natürlich viel Potenzial zur Rettung des Planeten und überhaupt für vieles Gute, was man mit Forschung machen kann.
Und ist eben auch eine große Projektionsfläche für die Popkultur, ne? Also du hast gesagt, die Filme, die du auch anbringst in deinem Theatermonolog, welche hast du da ausgewählt?
Da ist einmal von beiden Blade Runnern die Rede. Blade Runner von 1984 und von dann dieser aktuelle jetzt mit Ryan Gosling, Blade Runner 2049. Da geht es natürlich um die Replikanten an sich und die künstlichen Menschen. Dann geht es weiter zu Westworld, die Serie. Und dann noch der letzte Film ist Ex Machina von 2015. Da gibt es ja auch einen Erfinder, der ein selbstlernendes Robotermädchen, also das ist nun wirklich noch sehr weit entwickelt, und die schafft es ja dann mit ihrem Algorithmus eigentlich ihren Schöpfer zu überlisten und auszubrechen.
Alles sehr gesellschaftlich relevante Themen, auch heute noch mit KI und dem Cyber Valley, das hier in Tübingen gebaut wird, und den Vorwürfen, wir würden gechippt werden und so weiter. Alles spielt da so ein bisschen mit rein.
Absolut.
Welche Gefahren, also du hast die Chancen, ne, zur Weltenrettung werden immer hochgehalten, aber auf welche Gefahren bringt dieses Metier oder auch da so viel drauf zu setzen, auf so technische Hilfsmittel?
Oh, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also ja, weil wir uns tatsächlich in dem Stück, also wir beschäftigen uns mit den Ängsten der Menschen und auch mit diesen berühmten vier Kränkungen, die wir erfahren haben. Und vielleicht ist es wirklich so diese tiefe Kränkung, dass wir als Menschen ja überholt würden von der künstlichen Intelligenz, oder wir schaffen uns selber ab durch die Roboter, die wir bauen. Das ist natürlich die große Angst. Aber ich glaube, alles aufhalten, also die Gefahr ist wahrscheinlich, sich aufzuhalten oder sich zu limitieren. Ich weiß es nicht. Ich glaube, meine persönliche Ansicht ist jetzt, also ist nicht so ausgeformt. Aber wir haben uns eher damit beschäftigt, wer sind diese Menschen, die das weitergedacht haben und dann auch vielleicht auch kulturellen Wandel im Denken voranbringen.
Und das ist ja aber halt, ja, es hört nie auf, ne? Es ist ja irgendwie, geht ja immer weiter.
Ja.
Wird immer weiter gedacht, aber das Stück muss ja irgendwo auch enden.
Das stimmt.
Wie siehst du aus auf der Bühne? Was bist du für eine Wissenschaftlerin?
Ich bin eine Wissenschaftlerin. Ich glaube, ich komme durch die Tür und man ist vielleicht erstmal erschreckt. Ich habe so ein bisschen so eine Mireille Mathieu-Frisur, so ein schwarzer Pilzkopf und recht weiß geschminkt. Und das könnte dann auch Aufschlüsse geben darüber, ob ich wirklich ein Mensch bin.
Die Frage steht auch immer wieder im Raum.
Ja, oder zumindest am Ende wird sie dann, also kann man sich das dann ganz genau fragen.
die echte oder unechte Wissenschaftlerin.
Genau.
Bühnenbild, gibt's da irgendwelche?
Nein, das ist wirklich also so wie ein wissenschaftlicher Vortrag. Es gibt eine Leinwand, auf der wir auch Sachen projizieren, Videos oder John F. Kennedys Reden oder so. Und dann gibt es nur einen Tisch und ein Podium noch. Und wir haben es auch schon tatsächlich zweimal in einem Hörsaal gespielt. Und ich erinnere mich da gern noch an die lange Nacht der Wissenschaften in Jena. Das war ein Hörsaal mit 1500 Plätzen oder so. Und das war natürlich dann prädestiniert dafür, dass man das dort spielt und fast schon wie so ein Amphitheater so groß. Das war sehr beeindruckend.
Wie kommt es an bei der echten Wissenschaft?
Gut. Ich glaube, dass viele genau das lieben, dass da die Popkultur auch mit reinspielt und also dass man da, glaube ich, sich so, jeder pickt sich ja dann doch was raus, was auf seinem Assoziationsstand ist oder so. Ich glaube, da ist für jeden was dabei.
Die Mondmaschine, was ist das denn für Maschine? Gibt's da auch, wird die auch beschrieben so richtig? Gibt es da ein Gerät dazu, was man sich als Rakete oder Maschine irgendwie vorstellen kann?
Nein, ich glaube, also es ist wirklich der Begriff von den Maschinen, die rausfliegen und mit einem Schwarm Bakterien drauf, die dann irgendwie auf anderen Planeten andere Geschlechter gründen.
Werden dann die Bakterien nochmal näher beschrieben oder dargestellt?
Also wir haben sie in Großaufnahme auf einer Projektion und es wird viel von ihnen die Rede sein, eben als Ursprung der Welt und wie es mit ihnen, also was aus ihnen dann geworden ist und genau, aber so, ich weiß nicht, was du jetzt meinst, so von wegen, ob sie jetzt nochmal einen Auftritt haben in Form eines übergroßen Kostüms, in dem ich stecke.
Nein, das nicht. Aber wenn sie jetzt projiziert werden, kannst du ja schon sagen,
wir sagen immer, zeigt auch nochmal das Bild von den Erdnussflips. Weil wenn man so nah ranzoomt, dann sieht das sehr, sehr komisch aus.
Und ist das auch, sind das reale?
Ja, dann, aber ich weiß nicht, welcher Stamm.
Mikrofon.
Wir haben einfach welche genommen, die gut aussahen. Wie das Coronavirus, das ist ja an sich auch ein, sieht ja ganz hübsch aus, eigentlich.
Genau, und so werden sie dann, sind ja auch schön bunt dann.
Genau, die sind so eben orange wie Erdnussflips.
Diese Bakterien, der Stamm, der hier mit auf eine Reise geht und dann Gutes tut. Aber gemeinhin haben Bakterien doch eher schlechten Ruf auch, oder?
Ja, genau, aber das ist ja völlig missverständlich. Also, weil sie ja eben auch wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele Milliarden wir in unserem Körper haben. Also das sähe ohne die Bakterien schon gar nicht so gut aus für uns.
Wären wir nicht lebensfähig.
Ja.
Und da kommt sie mal richtig auf die Bühne.
Genau.
Die ihnen gebührt. Bei die Mondmaschine der Lecture Performance zu Menschen, Maschinen und Bakterien von Maas und Fieber Ost aus Zürich und Hamburg. Kannst du noch mal ein bisschen was zu deinem Gruppen-Background sagen?
Genau, also die beiden Gründer, Niklaus und Brigitte Helbling, sind aus Zürich und leben schon lange, lange Jahre in Hamburg. Und sie haben ursprünglich eine Gruppe in Zürich gehabt und haben sie auch weiterhin. Und dann wurde halt irgendwann ein Ableger in Deutschland gegründet und der zentrierte sich anfangs so in Thüringen und jetzt die Kreise werden immer größer und die beiden leben eben in Hamburg und deswegen sind das so die beiden Pendants, aber wir alle anderen sind ja irgendwie fahrendes Volk und die wir dann dazukommen, sind wir überall und treffen uns dann, wo es sich gerade anbietet.
Und wo dockt ihr dann immer an? Wie ist es dann quasi so, ihr seid frei Assoziierte oder?
Genau, also es kommt auch ein bisschen drauf an, ob wir Kooperationspartner haben und ob wir von denen dann auch einen Probenraum gestellt bekommen oder das auf eigene Faust organisieren. Und jetzt hatten wir eben einen Teil der Probenzeit in Hamburg und sind dann zu unserem Co-Produktionspartner nach Zürich in die Winkelwiese ins Theater gefahren und hatten dann dort die letzte Probenphase und sind dann dort rausgekommen zur Premiere.
Maas und Fieber, wofür steht das?
Eben für die beiden Extreme im Theater. Also das ist eigentlich ein ganz treffender Name.
Maß halten und dem Wahn verfallen.
Genau, genau.
Das sind wirklich die Extreme. Habt ihr euch darüber auch ausgetauscht?
Tauscht
ihr
euch? Da muss ich dazu sagen, dass ich da noch ein zu jung bin, dass das ist alles schon in den 90ern passiert. Also so lange gibt's die Gruppe schon. Und bei der Namensfindung war ich gar nicht, da war ich noch Quark im Schaufenster, sagt man.
Und wie habt ihr und du jetzt die letzten 2 Jahre überstanden? Als Freie ist es sicher noch mal schwieriger wie mit einem Haus im
Ja, das stimmt. Also wir hatten eben auch eben ein paar Festivaltermine, die da nicht stattgefunden haben. Da haben wir aber auch wirklich eigentlich super nett. Manchmal wurde das Geld dann trotzdem ausbezahlt oder wir haben noch über Zoom eine Veranstaltung dazu gemacht und so. Also es wurde so das versucht, was ging. Und wir hatten in Mannheim im Technikmuseum gespielt und das war auch eigentlich dann letzten September, sobald dann wieder was ging, wurde aufgemacht, wurden wir wieder eingeladen und so. Also das habe ich schon empfunden, dass man nicht vergessen wurde, so eigentlich sehr, sehr gut.
Und wie ist deine Prognose?
Meine Prognose ist eigentlich wirklich im Moment, ich habe aufgehört zu prognostizieren. Ich bin gerade am Theater Magdeburg und man macht das mit und es geht immer weiter so. Und dann sind es mal so und so viele Zuschauer, mal mehr, mal weniger. Mal muss man sich täglich testen, mal fallen Leute aus. Es ist einfach so richtig abzusehen, wie das wird. Ich habe aufgehört, darüber nachzudenken.
Aber es geht weiter. Irgendwie
es geht weiter. Und ich finde auch wichtig, also ich werde häufig angesprochen, wenn ich das sage, eben ich bin am Theater, ach, das ist ja so schade, dass ihr nicht spielt. Und dann sage ich, doch, wir spielen. Das haben einige irgendwie noch nicht wieder auf dem Schirm, weil die Normalität ist natürlich wirklich weiterhin auf der Couch zu sitzen für viele oder sich den einen Abend, den man vielleicht ausgeht und sich hinaustraut, geht man vielleicht doch lieber in die Kneipe. Aber ich kann nur sagen, wir spielen und wir freuen uns sehr über Publikum.
Und die Tonne hat offen und empfängt zum Mono-Spektakel-Festival an diesem heutigen Montag, aber auch noch die ganze Woche läuft es und es gab ja auch schon erste Termine. Wir machen kurze Musikpause und reden dann weiter über das, was beim Mono-Spektakel-Festival schon lief und noch kommt. Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Zu Gast das Theater Die Tonne und das Maß und Fieber Ost aus Zürich und Hamburg. Es geht ums Mono-Spektakel Solo-Theater-Festival an der Tonne. Es hat letztes Wochenende hat es gestartet. Sagt mal, wie war es bisher? Was habt ihr bisher gesehen für Stücke? Heute Abend die Mondmaschine und dann die ganze Woche über noch. Aber schauen wir erstmal auf die vergangenen 2 Aufführungen.
Ja, wir haben gestartet am Samstag, am 29. mit der Solo-Performance Cuts, Pieces and Sounds, Geschichten einer Stimme vom Agora-Theater, Theater der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Da war Galia de Backer auf der Bühne und hat eigentlich witzigerweise, wie Aline auch sagte, es geht ja bei den Stücken, die wir ausgesucht haben, um menschlich sein oder was bedeutet Mensch sein und was bedeutet es auch, sich irgendwie zu verändern als Mensch. Und bei dieser Produktion war das eine sehr konkrete Veränderung, die anstand. Galia de Backer hat eine Sängerin/Schauspielerin gespielt, die die Rolle ihres Lebens angetragen bekommt, nämlich Jeanne d'Arc. Die wollte sie schon immer spielen. Sie hat jetzt die Möglichkeit, muss aber, das ist die Bedingung, dass sie diese Rolle spielen kann, eine Veränderung an ihrem Körper vornehmen lassen. Und dann geht es natürlich um ganz grundlegende Fragen, wie weit ist man bereit zu gehen, auch im Kulturbereich für das, was man gerne machen möchte, wo sind da die Grenzen? Und das war eine visuell vor allen Dingen sehr beeindruckende Performance und auditiv auch. Es wurde sehr viel gesungen. Es war eben, also es gab gecoverte Songs und es gab aber auch eine Loopstation auf der Bühne, wo die Performerin dann live sich selber mitgeschnitten hat und sich selber begleitet hat. Und es war beeindruckend und das hat auch das Publikum, glaube ich, so gesehen. Wir hatten beide Male, also sowohl jetzt am Samstag, den 29. als auch am Sonntag, den 30. das Glück, dass wir wieder voll ausgelastet waren. Also wir waren ausverkauft. Klar bedeutet im Moment auch nur 50% der Sitzkapazität, aber es war trotzdem schön, das jetzt wieder zu sehen. Genau, und das war der wunderbare Auftakt, den wir am Samstag hatten. Genau, und am Sonntag?
Ja, am Sonntag hatten wir das Zimmertheater Tübingen zu Gast, die ja leider gerade geschlossen haben, ging ja auch durch die Presse, Corona-bedingt, aber im April wieder loslegen und auch sich schon freuen, wenn es wieder losgeht. Und wir hatten eben Anna-Ela Dörre bei uns im Haus mit ihrer Performance Nee, ich bin bloß fett geworden. Das ist ein Stück, das auch der Intendant Per Mia Rippberger mit ihr zusammen entwickelt hat und geschrieben hat. Und ja, vielleicht hat der eine oder die andere schon davon gehört. Es geht ums Kinderkriegen oder eben in dem Fall das Nicht-Kinderkriegen, wie man als Frau von der Gesellschaft dafür beurteilt wird, wie doch immer noch die Diskussion im Raum steht, wie weiblich man ist, wenn man denn keine Kinder hat, wie sehr die Mutterrolle einen als Frau ausmacht und aber auch, was die Gesellschaft von einem erwartet als Frau. Und das lag jetzt lang, das Stück, auch pandemiebedingt. Das war dann auch ganz schön, das Zimmertheater bei uns zu haben und die mal wieder auf der Bühne zu sehen. Und sie nehmen das jetzt auch nochmal auf ab April. Also wer es nochmal sehen will, da bei uns ist ja gestern schon gespielt hat, kann gerne im April dann nochmal ins Zimmertheater kommen. Wir haben im Anschluss ja immer Publikumsgespräche bei uns im Foyer. Dieses Mal dann leider mit Maske und etwas Abstand, aber das tut dem Ganzen eigentlich keinen Abgrund. Und das war gestern sehr intensiv. Es ist eine ganz kleine Gruppe da geblieben, aber die Leute haben wirklich sehr persönliche Erfahrungen mit dem Thema geteilt und das war sehr spannend.
Was kam da?
Ja, teilweise Meldungen von jungen Frauen um die 30, die sich eben genau diese Fragen, die im Stück bearbeitet werden, selber schon gestellt haben und auch wie das Umfeld damit umgeht. Und wir hatten auch jetzt einige männliche Perspektiven dann gestern gehört, dass Männer oft gar nicht bewusst ist, was das eigentlich für ein großes Thema ist, wie viel dieses Thema eigentlich einnimmt in dem Leben von einer Frau, vor allem zu einer bestimmten Zeit, wenn dann eben diese vermaledeite biologische Uhr anfängt zu ticken. Und das war sehr spannend. Also, ja.
Dass das viele Zuschreibungen einfach auch noch gibt.
Ja, und dass es viele Zuschreibungen gibt, dass es, ja, und vielen Männern ist es eben auch gar nicht so bewusst, wenn, also jetzt mal ganz lapidar gesagt, als Mann kann man sich halt mit Ende 40 noch eine 20-jährige Partnerin suchen. Als Frau wird es dann doch schon schwerer in dem Alter, dann noch ein Kind zu gebären. Und deswegen plant man natürlich anders und muss sich anders damit beschäftigen. Und Männern ist es teilweise gar nicht so bewusst, wie viel das mit einer Persönlichkeit ausmacht und wie groß der Druck der Gesellschaft denn dann doch ist. Weil auf der einen Seite, wenn man kinderlos bleibt, heißt, bist du denn dann überhaupt eine richtige Frau? Hast du deine Rolle erfüllt? Hast du überhaupt den Sinn des Lebens erfahren oder fehlt das dir jetzt? Und wenn man Kinder hat, dann ist es zwar schön, aber dann soll man sich trotzdem doch bitte noch selbst verwirklichen und Karriere machen und gut aussehen dabei. Und wenn man dann zu viele Kinder hat, dann geht es natürlich schon wieder in die Richtung, dass die Leute die Nase rümpfen und sich denken, also muss das jetzt sein und das ist doch eine Last für die Gesellschaft. Also es ist wirklich ein Spannungsfeld, dass man in jede Richtung denken kann und man immer irgendwie ein bisschen im Lernen steht und sich fragt, so kann ich das bitte selber entscheiden über meinen Körper?
Wie man es macht, ist nicht recht und
genau. Immer
muss man sich rechtfertigen. Das war beim Mono Spektakel Festival das Programm der ersten zwei Tage. Heute Abend dann die Mondmaschine auf der Bühne der Tonne. Tonne 2 spielt ihr immer oder auch mal Tonne Keller?
Genau, wir alles immer in der Tonne 2 bis auf den Freitag, den kommenden Freitag, da sind wir.
Nee, den Dienstag.
Dienstag, Entschuldigung.
Genau. Ja. Also heute Abend Mondmaschine und morgen Abend dann Michael Ransburg im Tonne Keller.
Vielen Dank.
Glücklich heißt es da. Worum geht's?
Also Michael Ransburg, erstmal zu seiner Person, ist ja kein Unbekannter inzwischen am Theater Tonne und vor allem nicht beim Monospektakel. Er hat die Tonnella schon zweimal abgeräumt, und zwar 2016 und 2019. Damals dann mit Stücken im Rahmen vom Forum Theater. Dieses Mal ist er das erste Mal mit einem Solostück dabei, das er selber geschrieben und inszeniert hat. Und das heißt eben Glücklich. In dem Stück geht es um Herrn Glück. Und Herr Glück kommt auf die Bühne und meint erstmal, ja, wir haben alle die Fähigkeit, glücklich zu sein, aber was macht uns denn glücklich? Theater kann uns glücklich machen, aber wenn man beim Theater kein Problem hat, dann hat man immer so ein bisschen wenig zu erzählen. Deswegen holt er den Herrn Problem auf die Bühne, den er natürlich auch spielt. Der Herr Problem wird gemobbt und hat eine innere Stimme. Die innere Stimme heißt Herr Liebe, der ist aber etwas aggressiv. Dann geht es um Herr Problem, ist ein junger Schauspieler, der von Casting zu Casting geht. Und dann, es ist eigentlich ein Theater über das Theater. Also es nimmt es auch so ein bisschen hops, und aber mit sehr, ja, sehr intelligentem Humor zeigt er daran auf, was Glück sein könnte und was Menschen glücklich machen kann.
Und er switcht als Einzelperson auf der Bühne in zig Rollen, ja?
In sehr viele Rollen, ja. Also der Herr Problem, das ist dann nicht der einzige, sondern gibt es noch den Herrn Macht, das ist dann der Intendant. Er versieht es dann auch immer ganz lustig mit verschiedenen Dialekten und Mundarten. Der Herr Problem ist Schweizer und der Herr Macht ist so ein Berliner Intendant, der denkt, dass er bei allen total gut ankommt. Und dann gibt es noch den Herrn Angst, das ist ein Schauspielkollege, der hat ein Alkoholproblem. Und es ist sehr, sehr lustig. Und es ist wirklich beeindruckend, wie Michael Ransburg es schafft, als einzelne Person durch seine Mimik, durch seine Körpersprache, aber auch eben durch seine Sprache völlig klar zu machen, in welcher Rolle er gerade ist. Und man hat wirklich das Gefühl, es stehen da gerade mindestens 5 Personen auf der Bühne. Das ist ganz toll.
Das gibt's bei Glücklich am 1. Februar im Tonnekeller, 20 Uhr. Dann sind 2 Tage Pause. Mittwoch, Donnerstag wird nicht gespielt. Und am Freitag geht's weiter mit Adams Äpfel.
Ja, ganz genau. Adams Äpfel in einer ganz besonderen Variante. Da ist Sebastian Kreuz da, der spielt, kommt vom Marotte Figurentheater Karlsruhe. Adams Äpfel ist vielleicht vielen noch ein Begriff als Film aus dem Jahr 2005 mit Mads Mikkelsen. Und es ist im Prinzip, ja, man könnte es als eine groteske Übermenschenfreundlichkeit bezeichnen. Der Plot ist, Neonazi Adam soll resozialisiert werden und kommt in das Resozialisierungscamp von Pfarrer Ivan, der sich vorgenommen hat, aus all seinen Schützlingen wieder gute Menschen zu machen. Es gibt dann noch andere Leute in diesem Resozialisierungscamp, Alkoholiker, Kleptomanen, all sowas. Und jeder muss sich zu Beginn, der in dieses Camp kommt, eine Aufgabe stellen und die dann im Zuge der Resozialisierung bewältigen. Adam antwortet auf die Frage, was er denn machen möchte, eher ironisch, er möchte einen Apfelkuchen backen. Daher kommt dann auch dieses Adams Äpfel. Es geht dann darum, dass Adam das dann tatsächlich auch machen muss und am Ende auch schafft. Es nimmt aber natürlich bis dahin noch alle möglichen Wendungen. Adam versucht so ein bisschen, Pfarrer Ivan ist schon so ein bisschen ein komischer Typ und wirklich sehr, sehr optimistisch gestimmt scheinbar mit allem. Und Adam versucht dem so ein bisschen auf den Grund zu gehen, stellt dann fest, dass eigentlich Ivans Leben total von Schicksalsschlägen geprägt ist, die er eigentlich einfach nur hartnäckig ignoriert und als Anschläge des Teufels sieht, die es zu überwinden gilt. Und Adam versucht dann so ein bisschen Ivan davon zu überzeugen, dass er gar nicht der Teufel am Werk ist, sondern Gott. Und dann gibt es so dieses Spiel Gut gegen Böse tatsächlich. Und was Sebastian Kreuz hier vom Marotte Figurentheater ganz wunderbar macht, oder der Dreh, der so ein bisschen reinkommt. Figurentheater, das heißt natürlich, wir sehen den Sebastian Kreuz auf der Bühne, aber er schlüpft in die Rollen mittels Figuren, die auf einem überdimensionierten Tisch spielen und miteinander in Kontakt kommen. Und er leiht ihnen natürlich sein Mienenspiel, seine Gestik, seine Sprache. Und switcht immer zwischen Puppenspieler und gleichzeitig aber auch noch Schauspieler. Also er verschwindet nicht hinter diesen Figuren, sondern bleibt auch immer so ein bisschen omnipräsent, als das gestaltende, auch so ein bisschen göttliche Element präsent und schafft dadurch so ein ganz, ganz interessantes Spannungsfeld, wie die Figuren dann miteinander interagieren. Genau, also eine ganz tolle schwarze Komödie mit absurden Situationen, skurrilen Charakteren. Also da freue ich mich auch schon sehr drauf, das zu sehen.
Adams Äpfel am Freitag beim Monospektakel-Festival und dann Samstag geht's weiter mit All das Schöne.
Ja, All das Schöne bringt bei uns Jessica Schultheiß auf die Bühne. Das Stück ist von Duncan Macmillan, einem englischen Dramaturgiker. Und ja, Jessica Schultheiß war bei uns auch schon bei Die Räuber im Sommertheater 2020 zu sehen. Regie hat Stefanie Rolser geführt, die inzwischen Intendantin am Theater Überzwerg am Kästnerplatz in Saarbrücken ist. Dort haben die beiden sich, so meine ich, auch kennengelernt. Jessica Schultheiß hat unter anderem an der Badischen Landesbühne gespielt und ist seit der Spielzeit 2018, 2019 ist sie freischaffend unterwegs, macht aber relativ viel eben am Kinder- und Jugendtheater, Theater Überzwerg in Saarbrücken. Das Stück behandelt erstmal ein sehr schweres Thema, nämlich Depressionen. Wir finden uns in der Situation, dass Jessica Schultheiß ein 7-jähriges Mädchen spielt, die den Selbstmordversuch ihrer Mutter mitbekommt und damit dann versucht, irgendwie umzugehen. Und daraufhin dann beschließt, alle schönen Dinge des Lebens aufzuschreiben. Und das fängt sie dann ihre große Liste an, die sie über ihr Leben weiterführen wird. Mit erstens Eiscreme, zweitens Wasserschlachten, drittens länger aufbleiben dürfen, viertens die Farbe Gelb. Und so geht es dann immer weiter. Und wir begleiten eigentlich die Protagonistin auf ihrem Lebensweg, wie sie dann ihr Studium beginnt, ihre erste Liebe findet und was aber die Erkrankung ihrer Mutter mit ihr auf ihrem Lebensweg macht. Das ist eben immer wieder die dunkle Wolke, die über allem schwebt und wie sie damit umgeht. Also da werden dann schon auch Fragen aufgeworfen. Gibt es so etwas wie Co-Depression? Also man kennt es ja von Co-Abhängigkeit und so weiter und so fort. Das hört sich jetzt alles erstmal sehr schwer und düster an, aber es ist wirklich ein total lebensbejahender Monolog und die Jessica Schultheiß schafft es da, eine Leichtigkeit mit reinzubringen. Es gibt immer wieder Musikeinspieler, das Publikum wird teilweise ein bisschen mit in die Pflicht genommen. Also keine Sorge, wenn Sie sich's anschauen, Sie müssen nicht mit auf die Bühne, aber Sie dürfen vielleicht ein bisschen was dazu beitragen. Und ja, es ist interessant, wie dann doch so ein Thema, dann so ein schweres Thema so leicht dargestellt werden kann.
Und klingt ja auch ein bisschen nach einer Bewältigungsstrategie.
Genau, die Liste führt sie nämlich immer weiter. Sie ist dann irgendwann bei 999.999 und da ist dann zum Beispiel eine Aufgabe abschließen und die Liste wächst natürlich mit der Protagonistin weiter und so verändern sich auch die Dinge, die darauf stehen. Und als ich das Stück gesehen habe in der Auswahl, habe ich einfach gemerkt, dass es einen die kleinen Dinge des Alltags wieder mehr sehen lässt und aber auch einem irgendwie die Kraft gibt, durch positive Dinge im Alltag, die gar nicht unbedingt riesig sein müssen, das kann eben die Eiscreme oder eine Aufgabe abschließen sein, einem das dann auch die Kraft gibt, um mit schweren Dingen umzugehen.
All das Schöne am Samstag beim Monospektakel-Festival in der Tonne und den Abschluss gibt's dann am Sonntag. Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe.
Ja, definitiv der längste Titel auf der Liste. Ein Stück von Peter Hacks und eine Produktion des Forum-Theaters Stuttgart. Ganz spannend inszeniert von Karin Eppler, die auch schon einige Inszenierungen an der Tonne gemacht hat. Und es spielt Martina Guse, die auch schon mal beim Monospektakel dabei war. 2016 war die beim Monospektakel 6 mit Sarah 47, das totale Lied. Da ging es um Sarah Leander. Und später hat Martina Guse auch noch in der Tonne-Produktion mitgespielt. Jetzt ist sie also wieder da mit ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe. Der Plot, wir schreiben das Jahr 1786, Goethe reist völlig überraschend aus Weimar ab und die Weimarer und Weimarerinnen finden sehr schnell eine Schuldige dafür, nämlich seine langjährige Geliebte Charlotte von Stein. Und Charlotte von Stein steht jetzt also auf der Bühne bei sich zu Hause und muss ihrem Ehemann, sie ist nämlich verheiratet und hatte eben eine Affäre mit Goethe, muss ihrem Ehemann Rede und Antwort stehen. Und als Zuschauerin, als Publikum, bekommt man eben einen ganz neuen Blick auf diesen Mann Goethe. Es ist eine, also dieses Stück ist natürlich eine Paraderolle für eins, also für SchauspielerInnen, einen weiblichen Blick auf einen Mann zu richten, und Goethe wird auch ganz schön vom Sockel gestoßen. Also es ist nicht so, dass Charlotte von Stein jetzt permanent in einer höheren moralischen Position stehen würde, aber man sieht diese Beziehung, was macht es mit einer Person, mit einer anderen Person zusammen zu sein, die als Genie verehrt wird, die permanent im Rampenlicht steht. Was für eine Rolle nimmt man da ein als dessen Geliebte in diesem Fall? Im Prinzip ist es die Geschichte eben nicht nur dieses Dichtergenies, anders und neu erzählt, sondern auch die Geschichte einer toxischen Beziehung. Also auch hier eine sehr, ein sehr aktuelles Thema eigentlich. Und eine gute Gelegenheit, tradierte Männerbilder ja mal wieder zu hinterfragen. Ist nie verkehrt.
Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe am Sonntag, 6. Februar, beim Mono Spektakel Festival. Und da ist dann auch die Preisverleihung?
Genau, also erstmal tagt natürlich die Jury direkt im Anschluss und einigt sich dann darauf. Und genau.
Danach wird der oder die Gewinnerin der Tonella-Trophäe gekürt.
Sind die dann alle noch da? Kriegen
Nein.
die zur Not hinterhergeschickt? Dann.
Die bekommen sie hinterhergeschickt und wir freuen uns dann auch immer über ein Foto mit der Tonella und über die strahlenden GewinnerInnen-Gesichter.
Ja, es wird sicher eine würdige Gewinnerin geben und das Monospektakel-Festival lohnt sich hinzugehen. Und ich glaube, ihr könnt jetzt noch mal ganz kurz was sagen, was sonst noch so in der Tonne los ist, aber das Verschieben oder ausführlicher machen wir das dann nochmal bei einem nächsten Besuch von euch hier.
Genau, sehr gerne. Also ich würde gerne noch auf unsere kommenden beiden Premieren hinweisen. Am 17. Februar um 20 Uhr, das ist der Donnerstag, haben wir unsere nächste Premiere mit Der Gott des Gemetzels, einer Komödie von Jasmina Reza. Auch das vielleicht manchen Leuten ein Begriff, 2011 mit hochkarätigen SchauspielerInnen von Roman Polanski verfilmt. Eine aus dem Ruder laufende Auseinandersetzung zweier Ehepaare, deren Jungs sich auf dem Schulhof geprügelt haben und die sich eigentlich versöhnen wollen, und alles kommt anders als geplant. Und dann am 2. April, Samstag, 20 Uhr, Mozart und Salieri in Koproduktion mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen, die Oper von Nikolai Rimski-Korsakow nach dem Text von Alexander Puschkin. Greift den Mythos auf, Antonio Salieri, Hofkomponist, habe Wolfgang Amadeus Mozart aus Neid vergiftet, weil Mozart die bessere Musik macht, einen Standard, den Salieri nicht erreichen kann, also bringt er Mozart aus Neid um. Das sind unsere beiden Premieren, die jetzt anstehen. Und dann haben wir noch eine gute Info oder gute Neuigkeiten über unsere Produktion Hier bleiben Spuren nach Grafeneck. Da würde ich Aline einmal noch kurz bitten.
Ja, wir haben ja das letzte Jahr über auch pandemiebedingt etwas zerrissen, 24 Orte in ganz Baden-Württemberg bespielt mit dem Stück Hier bleiben Spuren nach Grafeneck. Eine Produktion von unserem inklusiven Ensemble unter Mitarbeit von verschiedenen anderen KünstlerInnen. Und das war jetzt eigentlich abgeschlossenes Projekt, aber wir haben gemerkt, es geht ja um Euthanasie, um die Aktion T4 und was da alles geschehen ist. Und da haben wir gemerkt, okay, es fehlt was. Wir müssen die anderen Orte einfach auch noch bereisen. Also die zum Beispiel in Bernburg, in Hadamar, in Brandenburg an der Havel, wo es eben überall diese Tötungsanstalten gab. Und das steht jetzt gerade an. Es ist in der Planung. Wir sind im Kontakt mit den verschiedenen AkteurInnen vor Ort und hoffen, dass wir das auf die Beine gestellt bekommen. Und sind jetzt auch noch nach Linz zum Sichtwechsel-Festival eingeladen worden. Das ist ein inklusives Theaterfestival in Linz. Dort waren wir schon mal zugegen und dürfen sogar das Festival eröffnen im Großen Haus. Wir werden das erste Mal unser Stück Indoor spielen und werden dann auch am Tag drauf noch nach Hartheim, wo es eben auch eine dieser Tötungsanstaltungen gab, Tötungsanstalten so gab, werden wir dort auch noch Open Air performen. Und das ist wirklich sehr toll, dass uns das ermöglicht wird. Und bei den baden-württembergischen Theatertagen sind wir auch mit dem Stück unterwegs. Also da kommt noch einiges.
Geht in die nächste Runde und gab eine neue Förderung dann wohl auch für diese jetzt weiteren Reisen. Oder wie stemmt ihr das?
Das eben nicht. Deswegen ist es nicht so einfach wie beim ersten Mal. Einfach in Anführungsstrichen. Auch da gab es viele Hürden, die zu bewältigen waren. Aber das ist eben der Knackpunkt. Wir müssen jetzt ein bisschen schauen, wie können wir das ein bisschen runterrechnen? Was finden wir für Kooperationspartnerinnen vor Ort? Weil das ist natürlich ein Riesenbatzen, der da ansteht, wenn man mit 20 Leuten unterwegs ist und die dann auch noch barrierefreie Unterkünfte brauchen. Und wir brauchen ja alle Verpflegung und irgendwie eine Art von Transport.
Toi, 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 dass Dankeschön. Das alles gut klappt. Und auch vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke
Michelle,
dir.
Aline und Antonia.
Sehr gerne.
Ja, alles Gute für Monospektakel und alle tolle Projekte. Und das war das Lokalmagazin live am Montagvormittag von 10 bis 12 live. In der Wiederholung nochmal Samstagmorgen 6 bis 8. Und alle Wortbeiträge, auch dieses Interview dauerhaft nachzuhören und herunterzuladen auf wüste-welle.de. Das nächste Lokalmagazin gibt es dann am kommenden Freitag. Dann zu Gast Toni Keppeler, er ist Autor des Buches Schwarzer Widerstand, Sklaverei und Rassismus in Lateinamerika und der Karibik. Danke fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.